Ja, schönen guten Abend. Also an der Anzahl der Leute kann man wissen, dass wir Ferien haben, ne? Aber wir haben jetzt Bibelstunde und wir befinden uns im Johannesevangelium, Kapitel 5. Da ist so der letzte Abschnitt in dem 15. Kapitel. Und bevor wir starten, möchte ich gerne beten. Gott, unser Vater, wir stehen vor dir. Wir erkennen, dass wir unwürdig sind, Herr, vor dir zu stehen, dass wir Sünder sind, Herr, dass wir deine Gnade nicht verdient haben. Deine Allmacht ist groß, deine Güte ist groß und wir danken dir, dass du uns damit beschenkst. Wir wissen, dass wir es nicht verdient haben, dass du Gutes an uns tust, dass du uns die Rettung schenkst und wir loben dich dafür, wir beten dich dafür an und bitten, dass du uns heute segnest, dass du selber, Herr, durch dein Wort zu uns sprichst und ja, dass dein Wort uns erklärt wird. Bitte, Herr, dass dein Geist in uns wirkt, dass wir es aufnehmen und verstehen. Amen. Das Thema für heute ist ein ja, sehr wichtiges Thema und, wie ich finde, auch sehr ernstes Thema. Dieses Thema wird uns ein richtiges Verständnis geben über Menschen, die Gott ablehnen. Ein richtiges Verständnis über Menschen, die an Gott nicht glauben. Viele Menschen behandeln Gott wie eine nervige E-Mail. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Du bekommst eine E-Mail und du weißt schon genau, was da ungefähr drin steht und du öffnest sie nicht mal, du klickst sie einfach weg aus deinem Postfach und entfernst es und willst sie das gar nicht durchlesen. Du ärgerst dich überhaupt, dass du so eine E-Mail bekommen hast und so ähnlich gehen auch Menschen mit Gott um. Sobald sie von Gott irgendwas hören, dann verschwinden die. Oder sobald irgendwas über Gott hören, sie wollen einfach nicht wissen, sie lehnen Gott ab. Und mit solchen Menschen stehen wir auch oft im Kontakt. Vielleicht sind deine Eltern solche, die den Glauben ablehnen. Vielleicht sind das deine Geschwister, die von Gott nichts hören wollen. Vielleicht sind das auch sogar deine Kinder, die einen falschen Weg gehen und von Gott nichts wissen wollen. Sie lehnen es ab. Und ja, wir machen uns Sorgen um diese Menschen, wir beten für sie, wir wünschen uns so gerne, dass sie zum Glauben kommen. Und wir stellen uns immer wieder die Frage, wieso kommen Menschen nicht zum Glauben? Ich habe festgestellt, dass wenn wir hier Gebetsstunde haben und das Thema gerade darum geht, Gebet für Ungläubige, dann habe ich so festgestellt, dass das Thema eigentlich sehr viele Leute persönlich angeht, weil da kommen viele Leute nach vorne und sie sagen, bitten die Gemeinde für die und die Person zu beten. Und deswegen stelle ich fest, das Thema ist schon sehr wichtig und das geht sehr, sehr vielen so nah ans Herz. Heute werden wir diesen Text lesen und wir werden sehen, was Gott bezüglich ungläubigen Menschen überhaupt sagt, warum sie nicht zum Glauben kommen. Jesus befindet sich in einem Gespräch mit den Führern Israels, mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und Jesus sagt ihnen ganz klar, ganz direkt, ihr habt nicht diesen Glauben. Sie dachten, sie hätten den Glauben an Gott. Aber Jesus gibt eine Diagnose und er sagt, ihr habt diesen Glauben nicht. Vor kurzem hat Jesus einen Mann gesund gemacht. Wir haben diesen Abschnitt gelesen vor kurzem. Da war ein Mann, der 38 Jahre an seiner Krankheit litt. Und Jesus hat ihn mit der Vollmacht Gottes gesund gemacht. Und als die Pharisäer und Schriftgelehrten das mitbekommen haben, da waren sie so richtig wütend geworden, weil Jesus einen Menschen gesund gemacht hatte am Sabbat. Und sie stellten Jesus zur Rede und sie haben sich wirklich beschwert bei ihm. Sie konnten das nicht verstehen, warum Jesus also das Sabbatgebot gebrochen hatte. Und Jesus erklärt hier gerade diesen schriftgelehrten Pharisäern, dass Gott und ich, wir sind eins. Also wir sind uns in allem einig. Was Gott mir sagt, das tue ich auch. Und wisst ihr, was Jesus damit gesagt hatte? Er hat gesagt, dass diesen Mann hat Gott geheilt. Und das war für diese Menschen, also die rote Linie war damit erreicht. Das war der Höhepunkt. Sie sind wütend geworden. Sie konnten sich das überhaupt nicht vorstellen, dass Gott, der den Sabbat geheiligt hat, selbst am Sabbat ein Wunder tut. Und Jesus ist weiter im Gespräch mit diesen Menschen. Und die schriftgelehrten Pharisäer, die haben ab diesem Zeitpunkt an einen festen Beschluss gefasst. Sie wollen Jesus töten. Und das haben sie beschlossen und ab diesem Zeitpunkt an, es dauerte noch einige Zeit, etliche Monate, aber hier stand der Entschluss fest, sie haben sich gegen Jesus gewendet, sie haben ihn kategorisch abgelehnt und haben nicht ihn angenommen als Gott, als den Retter. Jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt. Die ersten 8 Verse. Johannes zeigt uns, dass Gott hat den Menschen viele Beweise gegeben, Beweise, dass Jesus wirklich Gott ist, dass Jesus wirklich von Gott gekommen ist. Und Johannes erklärt, dass Gott hat so viele Zeugen gehabt und Zeugen gegeben, die gesagt haben, Jesus ist Gott, und trotzdem haben diese Menschen ihn abgelehnt. Wenn wir wir sind Kapitel 5, die Verse 31 und 32 lesen, da steht Folgendes. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Nun, auf den ersten Blick scheint es so, dass Jesus hier sagt, mein Zeugnis ist nicht glaubwürdig, weil ich von mir selbst ein Zeugnis gebe. Aber ich bin mir sicher, dass wir diese Stelle, diesen Vers etwas anders verstehen müssen, weil Jesus sagt hier, in euren Augen ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Weil ihr nicht glaubt, ist mein Zeugnis in euren Augen nicht glaubwürdig. Weil eigentlich ist das Zeugnis von Jesus immer glaubwürdig. Wenn Jesus etwas sagt, dann sagt er die Wahrheit. Und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Ich möchte das mit einer anderen Stelle belegen. Und zwar später steht Jesus wieder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten in einer sehr ähnlichen Situation. Und da sagen diese schriftgelehrten Pharisäer zu Jesus in Kapitel 8, Vers 13. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, legst du von dir selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Also hier sagen die Pharisäer ja selber, dass du sagst, du bist Gott, Aber wir glauben dir nicht, weil du von dir selber redest. Wir brauchen Zeugen dafür. Und schaut, was Jesus sagt. In Vers 14, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig. Also hier sagt hier ganz klar, ich gebe von mir selbst Zeugnis ab und mein Zeugnis ist glaubwürdig. Denn ich weiß, woher ich komme, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Also nochmal, egal was Jesus sagt, ist immer die Wahrheit und es ist glaubwürdig. Aber in den Augen der ungläubigen Menschen, der Pharisäer und Schriftgelehrten, sie brauchten Beweise, sie brauchten weitere Zeugen. Dabei haben sie ja sich noch auf Mose berufen und so weiter. Aber Jesus war kein Mensch, der einen zweiten Zeuge brauchte, sondern er war Gott. Und im Vers, also Kapitel 5, Vers 32, da sagt Jesus, ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich denke, Jesus sagt, spricht hier von seinem Vater. Sein Vater ist es, der ein Zeugnis ablegt von seinem Sohn. Und schauen wir uns mal, welches Zeugnis hat Gott, der Vater, gegeben? Wir lesen gleich weiter und es gibt drei Zeugen. Drei Zeugen. Der erste Zeuge ist Johannes der Täufer. Zweite Zeuge ist Jesus selbst und seine Werke, also die Werke Jesu. Und drittens ist die Schrift, die ein Zeugnis gibt, dass Jesus Gott ist, dass er gekommen ist, um Menschen zu retten. Und also das erste Zeugnis von Johannes dem Täufer. Lasst uns lesen, wenn ihr die Bibel mithabt, ihr dürft gerne reinschauen. Vers 33 bis 35. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Also Gott hat Johannes den Täufer ja erweckt, sozusagen, damit er auf den Messias hinweist. Also er sollte den Messias ankündigen. Und ihr könnt euch ganz bestimmt erinnern, Johannes der Täufer lebte in der Wüste, er ernährte sich von Honig, von wilden Honig und Heuschrecken und auf ein Zeichen Gottes kam er nach Palästina und er fing an zu predigen. Und er predigte und seine Predigt war wirklich durchdringend. Er war wie ein Licht, wie eine Leuchte in Israel. Er hat den Menschen ganz direkt ihre Sünden vorgezeigt und er hat ihnen gezeigt, worin sie ihre Sünde ist. Und die Menschen, die kamen dahin, sie hörten sich das an, sie haben im gewissen Sinne eine Befriedigung gefunden oder sie haben sich gefreut an dem, was er gesagt hatte. Sie haben sogar Buße getan über ihre Sünden. Sie haben erkannt, dass sie tatsächlich in der Finsternis leben und haben Buße getan. Aber Jesus sagte, das hatte nur von einer kurzen Zeit gedauert und dann war wieder alles normal. Die haben sich nur eine kurze Zeit dran erfreut. Und ich möchte euch nochmal auf etwas hinweisen. Als Johannes dort predigte, da kamen ja nicht nur 10 Leute, auch nicht 50, auch nicht 100 Leute. Es war eine große Menge, die dahin kam. Das lesen wir in Markus 1, Vers 4 bis 5. Und achtet bitte darauf, wie viele Menschen bei Johannes waren, die ihm zugehört haben. So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Wenn man das buchstäblich nehmen würde, dann kann man sich vorstellen, wie die Städte und Dörfer ausgesehen haben. Sie waren wie leergefegt, ja, da war kein Mensch da. Aber das zeigt einfach, dass viele tausende Menschen kamen dahin zum Jordan und haben Johannes zugehört. Und wisst ihr was? In diesem Moment kommt Jesus, auf den die gewartet haben. Er kommt, will sich auch taufen lassen. Und was macht Johannes? Johannes sagt dieser Menschenmasse, das ist das Lamm Gottes. Er hat ganz klar den Menschen gesagt, da ist er, auf den Israel wartet. Und das ist ein gewaltiges Zeugnis gewesen für die Israeliten, für jeden, der da war. Und davon spricht Johannes. Gott hat ein Zeugnis gegeben den Menschen durch Johannes den Täufer. Das war das erste Zeugnis. Und man könnte meinen, an dieser Stelle, es gibt keine Zweifel mehr, er ist wirklich der Sohn Gottes, aber die Leute haben ihn abgelehnt. Kommen wir zu dem zweiten Zeugnis, das Gott gegeben hat. Das Zeugnis durch Jesu Werke. Und wir lesen Vers 36. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes, denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Von welchen Werken spricht Johannes hier? Also ich denke, im Prinzip ist das ganze Leben Jesu ein Zeugnis gewesen der göttlichen Natur. Aber wenn man spezifischer wird, dann kann man sagen, dass alle Wunder, die Jesus tat, das waren die wirklichen Werke, die gezeugt haben, dass Jesus Gott war, dass er vom Vater gesandt wurde, um die Menschen zu retten. Und es ist schon interessant, es gab vor Jesu Wunder, es gab auch nach Jesu Wunder. Also Wunder gab es schon immer, ja. Es gab einzelne Menschen, die Wunder getan haben, auch im Alten Testament. Und alleine ein Wunder war jetzt nicht ein Kriterium, also ein Zeichen dafür, dass er Messias ist. Aber wenn wir schauen, wie viele Jesus Wunder getan hat und welche Wunder Jesus gewirkt hatte, dann musste jeder erkennen, das ist der Messias. In Matthäus 11, Vers 4 und 5, da ist nämlich so eine Situation, da ist Johannes der Täufer im Gefängnis. Also das ist jetzt kurze Zeit später, ist Johannes der Täufer im Gefängnis. Und er schickt seine Jünger zu Jesus mit einer Frage. Die sollen Jesus fragen, ob er wirklich der Messias ist. Und Jesus, er schickt diese Jünger wieder zurück mit einer Antwort. Und er sagt dem Johannes im Gefängnis Folgendes, Vers 4 und 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tauben hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Jemand, der Jesus nachfolgte, der hat diese Massen an Wunder miterlebt. Und für ihn war das ganz klar, das ist Gott, das kann nur Gott wirken. Und interessant ist auch, dass gerade diese Stelle zitiert Jesus aus dem Alten Testament. Und Jesus bezieht sich auf Jesaja 35. Da hatte nämlich Jesaja vor vielen Jahren einfach vorausgeschaut und er hat gesagt, es wird einer kommen nach Israel und er wird Wunder tun. Er wird Blinde werden sehen, Lahme werden gehen, Aussätzige werden rein und so weiter. Und jetzt, viele Jahre später, kommt Jesus tatsächlich nach Palästina und er wirkt genau diese Wunder. Genau dieser Umfang an vielen Wundern, die er tat, vollbrachte, war da präsent da in Palästina gewesen. Also die Werke Jesu waren ein noch deutlicherer Beweis dafür, dass er Gott war und dass er die Rettung gebracht hatte. Man kann auch über weitere Dinge sprechen, Werke Jesu, also zum Beispiel seine Predigt oder seine Sündenvergebung, was kein anderer Mensch machen konnte und so weiter. Also wir sehen einfach, dass die Werke Jesu, die haben ein noch gewaltigeres Zeugnis gegeben dafür, dass Jesus Gott war, dass er der Messias war. Und schließlich das dritte Zeugnis. Das dritte Zeugnis ist aus der Heiligen Schrift, Vers 37 und 39, bis 39. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr den nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr forscht die Schriften, oder ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Hier sagt Jesus ganz klar, die Schrift, also das Alte Testament, gibt Zeugnis von dem Sohn. Und wer die Bibel liest, wer das Alte Testament damals gelesen hatte, der hatte ganz klar gesehen, viele Abschnitte, viele Verse weisen auf Jesus hin. Man könnte hier auch viel darüber sprechen, über das Gesetz. Zum Beispiel das Gesetz war ein Zeichen auch auf Jesus hin. Das Opfersystem, Tempel und vieles andere im Alten Testament waren Hinweise auf Jesus hin, auf den Retter, der kommen sollte, um die Menschen zu retten. Und die Pharisäer, die haben die Schrift studiert. Die haben, also keiner von uns könnte mit so einem Schriftgelehrten mithalten. Also die kannten sich sehr gut aus in der Schrift. Die haben dann meistens auch hier so ein Stirnband gehabt mit einem Kästchen. Und in diesem Kasten haben sie so ein Schriftstück aus der Bibel reingelegt. Und das war so ein Zeichen, eigentlich so ein Zeichen dafür, dass die Leute sehen, ich bin ganz nah an der Schrift. Also ich bin sehr schriftgemäß oder ganz nah an der Schrift. Und das Interessante ist, welches Zeugnis oder welches Urteil spricht Jesus über diese Leute, die so gut von sich dachten. Jesus sagt hier, ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und was Jesus hier damit sagt, ist ganz einfach. Ihr meint, ganz nah an der Schrift zu sein, aber ihr kennt Gott nicht. Ihr seid Gott ganz fremd. Und das ist wirklich tragisch. Stell dir vor, du machst Bibelschule, du studierst die Schrift, du bist sehr religiös, machst viele gute Dinge, aber Gott sagt, gib dir ein Zeugnis und das Zeugnis lautet, du kennst Gott gar nicht. Also Gott hat ein dreifaches Zeugnis abgelegt, damit Menschen einfach den Menschen zu beweisen, dass hier ist der Messias, er ist gekommen, um die Menschen zu retten. Das dreifache Zeugnis, Johannes, die Werke Jesu, die Schrift. Und wir sehen, dass viele Menschen haben trotz dieses Zeugnisses ihn abgelehnt. Viele Menschen auch heute leben ohne diesen Glauben an Gott und sie lehnen grundsätzlich Gott ab. Und dabei haben sie sehr viele verschiedene Ausreden. Und Menschen denken manchmal, ja, wenn Gott jetzt ein Wunder gemacht hätte, einen klaren Beweis gegeben hätte, dass es ihn gibt, dann würde ich glauben. Und viele anderes denken die Menschen sich aus. Und im Grunde genommen sind das wirklich nur Ausreden. Und trotzdem fragen wir uns, weil wir mit vielen Menschen zu tun haben, vielleicht in unserer Verwandtschaft sind unsere Angehörige nicht im Glauben, und wir fragen uns, was fehlt ihnen? Und warum kommen sie nicht zum Glauben? Und die Antwort kommt jetzt, im Vers 40. Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Die Antwort ist, sie wollen nicht. Vers 40, schaut in den Vers 40. Da steht, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Die Menschen wollen nicht. Und das ist der einzige Grund. Wenn jemand nicht essen möchte, ja, dann kann man ihn dazu zwingen. Wenn jemand arbeiten nicht möchte, dann kann man ihn auch irgendwie zwingen. Aber wenn jemand nicht glauben will, dann kannst du ihn nicht dazu zwingen. Und wenn du ihn zwingst, dann ist es kein Glaube. Also es geht um den Willen des Menschen. Und hier müssen wir ein wenig über den Willen des Menschen sprechen. Weil interessanterweise ist es eine ganz einfache Antwort. Der Mensch will einfach nicht glauben. Wir lesen in Mose, als Gott die Welt schuf, da hat er den Menschen geschaffen und er hat den Menschen geschaffen nach seinem Ebenbild. Und das bedeutet auch, dass Gott dem Menschen einen Willen gegeben hat, einen freien Willen. Und der Mensch konnte im Garten Eden tatsächlich Entscheidungen treffen. Er hatte seinen eigenen Willen, aber der Unterschied ist der, dieser freie Wille des Menschen von Adam und Eva war komplett einig, oder die waren komplett einig mit dem Willen Gottes. Es gab keine Unterschiedlichkeit, oder der Wille des Menschen entsprach absolut dem Willen Gottes. Und in diesem Rahmen haben die sich bewegt. Deswegen war der Wille des Menschen frei. Bis zu einem Zeitpunkt oder bis zu einem Moment, wo sich dann doch Adam und Eva entschieden haben, zu sündigen. Und nach dem Sündenfall ist alles anders geworden, wirklich alles anders. Ich denke, oft verstehen wir nicht ganz, welche Katastrophe da im Garten Eden passierte. Wir wissen, dass die ganzen Krankheiten danach gekommen sind. Das ganze Universum leidet unter dieser Entscheidung von Adam und Eva, unter dieser Sünde. Aber was noch viel schlimmer ist als die ganzen Umweltkatastrophen, das ist der geistliche Tod. Ab dem Sündenfall sind alle Menschen geistlich tot. Das heißt, jedes Kind, das zur Welt kommt, ist geistlich tot. Und wenn dieser Mensch weiterlebt bis zum Ende seines Lebens und keine Veränderung passiert, dann kommen die Menschen alle in die Hölle. Und deswegen braucht der Mensch hier einen Retter. Einen Retter, der diesen Menschen rausholt aus diesem Zustand. Und deswegen ist der Wille des Menschen nach dem Sündenfall komplett entgegengesetzt zu dem Willen Gottes. Und da passt gar nichts überein. Und weil der Mensch diese sündhafte Natur in sich hat, kann er sich gar nicht für Gott entscheiden, weil sein Wille absolut böse ist. Seine Gedanken, seine Wünsche sind einfach böse. Und deswegen braucht der Mensch einen Retter, einen Erlöser, der ihn da rausholt, der ihn errettet. Und dann kann er Gott erkennen, dann kann er seine Sünden erkennen. Und dann wird er auf die Knie fallen, sich vor Gott beugen und seine Schuld und Sünde bekennen. Und Johannes hatte uns gezeigt, dass der Wille des Menschen treibt ihn dazu, an Gott nicht zu glauben. Oder ganz einfach gesagt, der Mensch möchte nicht an Gott glauben, weil seine Natur einfach sündhaft ist und völlig verdorben ist. Und dieser Mensch braucht einen Erlöser. Und im letzten Abschnitt, die letzten Verse, Vers 41 bis 47, erklärt Johannes nochmal ein bisschen detaillierter und ein bisschen genauer, was die Ursache ist, warum will der Mensch nicht. Und es gibt drei Ursachen, die Johannes hier nennt. Die erste Ursache ist, die Menschen wollen Gott einfach nicht lieben. Sie wollen Gott nicht die Ehre geben. Zweitens und drittens, die möchten der Schrift nicht glauben. Lesen wir bitte zusammen Vers 41 bis 43. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Also Johannes sagt hier, dass diese Menschen haben keine Liebe zu Gott. Und das äußert sich darin, dass sie Jesus quasi die kalte Schulter zeigen, dass sie Jesus einfach ablehnen, dass sie, Jesus ist in ihrem Leben einfach überflüssig, ja, und eigentlich auch unwillkommen. Sie haben für einen Irrlehrer, den würden die annehmen, den würden sie gerne annehmen. Eine falsche Person, die Person, die Unwahrheit redet, aber mich lehnen sie ab. Und das sieht man auch ganz deutlich an Menschen, dass sie alles andere lieb haben und ihnen gefällt alles andere außer Gott. Und sie haben für Gott überhaupt nichts übrig. Und schließlich, sie geben Gott keine Ehre. Vers 44. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Nun, die Menschen, die erleben wirklich gute Sachen, Gott lässt die Sonne aufgehen über Böse und über Gerechte. Also die Gnade Gottes, die allgemeine Gnade Gottes, stellt Gott allen Menschen zur Verfügung. Alle dürfen Gottes Güte genießen bis zu einem bestimmten Umfang. Und wenn die Menschen gute Sachen erleben und genießen, dann geben sie die Ehre sich selbst und Gott schließen sie komplett aus. Oder wenn Menschen Erfolge erleben, ob das berufliche Erfolge ist oder familiäre Erfolge, wie auch immer, sie geben nicht Gott die Ehre, sondern sich selbst. Sie schreiben sich das selbst zu, anstatt Gott die Ehre zu geben. Und sie glauben nicht der Schrift. Vers 45 bis 47. Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Die Schriftgelehrten haben von Mose sehr viel gehalten. Also Mose war für sie wirklich eine sehr hohe Autoritätsperson. Ihre ganze Theologie war auf Mose aufgebaut. Und sie haben sich immer wieder auf Mose berufen. Und Jesus sagt, er sagt nach dem Motto, ich muss euch gar nicht verurteilen. Das macht Mose schon, indem Mose ja von mir gesprochen hat. Mose hat von mir über mich geschrieben. Und ihr sagt, wir glauben Mose, aber Mose hat ja von mir geschrieben. Und darin ist schon die Verurteilung da eigentlich. Und Jesus macht hier einfach deutlich, dass ihr wollt einfach nicht glauben. Ihr wollt der Schrift nicht glauben. Ihr glaubt weder an Mose, weder an Gott, noch an mich. Also diese Schriftgelehrten, mit denen Jesus sich unterhalten hatte, hatten gewaltige Beweise gehabt. Mindestens drei gewaltige Beweise. Eins eins mächtiger und deutlicher als das andere. Johannes hat Zeugnis abgegeben. Jesus hat durch seine Werke Beweise geliefert, dass er Gott ist. Und die Schrift hat auch Zeugnis gegeben, dass er Gott ist. Aber die Menschen wollen nicht. Sie lehnen es ab, ganz bewusst. Sie möchten nicht an Gott glauben. Und das äußert sich, indem sie keine Liebe haben zu Gott. Sie möchten Gott nicht lieben, sie möchten nicht Gott die Ehre geben und sie wollen nicht der Schrift gehorchen oder glauben. Die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Menschen um oder wie reagieren wir auf Menschen, die Gott ablehnen? Manche versuchen zu solchen Menschen sehr nett zu sein, also besonders nett zu sein. Einige versuchen sehr freundlich zu sein. Einige versuchen, solchen Menschen eine gute Atmosphäre zu schaffen. Vielleicht gibt es Gemeinden, die sogar die Gottesdienste so gestalten, damit sich ungläubige Menschen hier wohlfühlen und angenehm finden. Aber all das brauchen sie nicht. Was sie brauchen, ist das Evangelium. Das Evangelium und unsere Gebete. Wir brauchen die Menschen nicht irgendwie umschmeicheln oder irgendwie das, was sie brauchen, das, wonach sie sich sehnen eigentlich, vielleicht wissen die das nicht, aber was sie brauchen, das ist das Evangelium, die Wahrheit des Evangeliums und unsere Gebete. Und ich wünsche, dass es uns wichtig wird, dass wir verstehen, einfach auch, wie die Schrift es sagt, dass die Menschen haben eine Chance, gerettet zu werden. Gott bietet ihnen die Rettung an. Und es liegt ganz persönlich an dem Menschen selbst, ob er das Evangelium annimmt oder ablehnt. Und lass uns für sie beten. Lass uns für sie beten und dass noch viele eigentlich zum Glauben kommen. Genau. Amen.